Ja, eigentlich so an einem ersten Gottesdienst im Jahr tendieren viele Pastoren dazu, nochmal irgendwie so eine spezielle Predigt zu halten. Bei mir ist ja jede Predigt speziell. Wie mache ich das jetzt? Okay. Und letzten Sonntag habe ich mit Teil 1 dieser Predigt angefangen, also im Grunde genommen eine Fortführung von dem, worum es letzten Sonntag ging, und deswegen auch jetzt schon den Hinweis, also es reicht auch, wenn ihr jetzt nur heute hier seid, wenn ihr letzte Woche nicht da wart, es wird auch für euch verständlich sein, worum es geht, aber ich möchte euch ermutigen, die Predigten nachzuhören. Man kann das auf der Homepage der Krishona Amriswil, oder wenn ihr mit dem Smartphone schon ein bisschen mehr bewandert seid, da gibt es eine App, die heißt Podcast, da kann man das abonnieren. Und dann bekommt man eine Meldung, wenn man das einstellt. Und dann heißt, die neueste Predigt von Amriswil, Krishona Amriswil, steht zur Verfügung. Also nur das mal für euch als Information. Und letzten Sonntag ging es um Philipper 3 und darum, wie Paulus, als er in seinem Glaubensleben die ersten Schritte gegangen ist, wie er sehr stolz war auf seine Herkunft und auf das, was ihn als Jude, als Pharisäer ausmacht. Und er hat so eine ganze Liste, die er da in Philipper 3 aufzählt. Und er sagt, Mensch, ich hätte so viel Grund, mich zu rühmen. Ich bin Israelit, ich bin Jude, ich bin in der Tradition der Pharisäer erzogen, aufgewachsen. Ich kenne weite Teile des Alten Testaments auswendig. Ich habe mich immer ans Gesetz gehalten. Ich bin am achten Tag beschnitten, wie man das in der jüdischen Kultur eben tut. Und ich bin in all dem bin ich ein großes Vorbild für meine Glaubensgenossen. Und doch kommt Paulus im Philipperbrief dann zum Schluss, dass all das, was ihn als Jude, als Pharisäer, als der die Regeln kennt und einhält, ausmacht, dass das nichts ist im Vergleich, Jesus zu kennen und Jesus zu haben. Und er sagt, all das, was da in der Vergangenheit für mich so wichtig ist, das ist überhaupt nichts gemessen daran, wer Jesus ist und wer er für mich bedeutet. Und das möchte ich mit euch zusammen lesen, das finden die Verse 7 und 8 im Philipper 3, die haben wir letzte Woche auch schon angeschaut. Er sagt, seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Also all das, was ihn davor ausgemacht hat, das erachtet er jetzt für Dreck, für Schmutz, für Kot, wie es eigentlich die Übersetzung richtig ist. Und er beschreibt in Vers 7, seit ich Christus kenne. Und dieses Kennen, in diesem Kennen geht es, wenn man den griechischen Kontext sich anschaut und sich das Wort, das dort steht, genau anschaut, da geht es nicht allein darum, ich kenne jemand, weil ich den mal gesehen habe. Oder ich kenne jemand, weil ich eine Biografie über ihn gelesen habe. Sondern dieses Wort Kennen, was hier verwendet wird, heißt, ich kenne ihn aufgrund einer Erfahrung. Ich bin ihm begegnet, ich habe ihn angefasst, ich habe ihn gehört, ich habe mit ihm gesprochen, was auch immer. Auf jeden Fall ist etwas passiert, was ein ganz tiefes Kennen bewirkt. Und so war letzte Woche meine Frage an uns, hast du eine Erfahrung mit Jesus? Vielleicht auch eine Erfahrung, auf die du dich immer wieder mal berufen kannst, wenn Zweifel kommen, wenn es mal nicht so läuft, wenn es schwierig wird im Glauben, wie wir das alle haben. Ich habe euch von einer sehr persönlichen Erfahrung mit Jesus erzählt und die mich immer wieder auch durchträgt, wenn es mal schwierig wird. Etwas, was mir keiner nehmen kann. Und deshalb muss ich sagen, weil ich auch solch eine tiefgreifende Erfahrung in meinem Leben gemacht habe, ist auch für mich alles andere nicht so wichtig, unwesentlich, wenn ich doch nur weiß, dass Gott mich durchträgt durch die Herausforderungen, die ich so erlebe. Und aus diesem ersten Teil der Predigt ist für mich die Frage entstanden, Wenn eine Erfahrung mit Jesus so lebensverändernd ist und solch einen Eindruck hinterlässt, was kann ich dann machen, um selbst auch solch eine Erfahrung mit Jesus machen zu können? Kann ich das irgendwie verstärken? Kann ich da irgendetwas dazu tun? Kann ich da irgendwie mich aufmachen, dass ich auch zu dem Punkt komme, wie Paulus sagt, weil ich Jesus kenne, ist mir alles nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, dass Paulus uns eine Antwort gibt in den folgenden Versen, die ich letztes Mal ausgelassen habe. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal Vers 9 und 10 miteinander an. Und Paulus wiederholt nochmal, mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Und jetzt kommt's. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Christus am Kreuz getan hat. Zwei Aspekte sind es im Wesentlichen im Vers 9, auf die Paulus eingeht. Er sagt, ich muss mit Jesus verbunden sein um jeden Preis. Und da muss ich alles daran setzen, dass das in meinem Leben möglich ist. Alles andere ist nicht so wichtig. Das ist für mich, was zählt. Und dann weiß ich, und er geht nochmal zurück auf das, wie er es vorher gelebt hat. Dann weiß ich, dass ich durch den Glauben von Gott angenommen bin. Also aufzuhören in irgendeiner Form mit unserem Verhalten, mit dem, was wir tun, was wir anderen Menschen tun, was wir in der Gemeinde tun, was wir für Gott meinen zu tun. Aufzuhören damit und ganz alleine uns an Jesus zu hängen, weil wir wissen, dass Gott uns bereits annimmt und bestätigt hat. Nicht aufgrund unseres Verhaltens, sondern unseres Herzens, uns einzulassen auf Jesus. Das sind die zwei Aspekte aus Vers 9. Und dann kommt dieser Wahnsinnsvers 10. Und man kann das so sehen, dass die erste Aussage quasi die Überschrift ist von dem, was kommt. Um Christus allein geht es mir. Jetzt können wir die nächste Folie. Um Christus allein geht es mir. Das heißt für mich erstens, ihn will ich besser kennenlernen. Und hier geht es wieder um dieses griechische Wort ginosko. Ich möchte ihn kennen aufgrund einer Erfahrung, aufgrund einer Begegnung, aufgrund etwas, das ich mit Jesus zusammen erlebt habe. Zweitens, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Drittens, seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben. Um Christus allein geht es mir. Als Paulus den Philipperbrief schreibt, da ist er nicht, wie diese Verse vermuten lassen, steht er am Anfang seines Glaubenslebens und hat jetzt gemerkt, oh, Jesus ist ja ganz wichtig, oh, den will ich jetzt kennenlernen, sondern Paulus ist vermutlich bereits 25 Jahre Christ. Und Paulus hat zu diesem Zeitpunkt bereits den Galaterbrief und den Römerbrief geschrieben. Warum erwähne ich die beiden Briefe? Weil die beiden Briefe quasi die Darlegung des Evangeliums von Jesus Christus sind. Die theologische Darlegung im Neuen Testament des Evangeliums von Jesus Christus. Paulus hat wie kein anderer Theologe Einblick in geistliches Verständnis, in geistliche theologische Zusammenhänge und hat uns damit ein Vermächtnis gegeben, das uns in Tiefe und Breite immer noch berührt. Und dieser Paulus, der diese Erfahrung bereits durchlebt hat, sagt, ihn will ich kennenlernen. An ihn hänge ich mich. Um jeden Preis. Es ist also keine Frage des, wie lange bist du schon gläubig? Sondern wenn Paulus, der an dieser Stelle schon so viel mit Jesus erlebt hat, angefangen von seiner Bekehrung, als Jesus ihn in diesem Licht begegnet, seine Erblindung und er wurde wieder sehend. Wie er ging und Menschen geheilt hat, wie er Krankheiten gesehen hat, wie sie gehen aufgrund seines Gebets, wie er diesen einen jungen Mann, der bei einer seiner Lehrabende aus dem Fenster gefallen war, gestorben ist, auf der Straße tot war, den er wieder auferweckt hat. All das hat Paulus bereits erlebt und er sagt, ich muss Jesus besser kennenlernen. Ich muss Jesus besser kennenlernen. Und es zeigt mir, dass wir nie im Glauben fertig sind, uns auf den Weg zu machen, Jesus besser kennenzulernen. Dass wir nie fertig sind, wo wir sagen, jetzt habe ich es verstanden, was Jesus meint und mir geht's gut und ich weiß, ich bin gesegnet. Wir kommen nie in diesem Leben auf dieser Erde an den Punkt, wo wir zu Ende sind. Sondern wir sind immer wieder eingeladen, ihn noch besser kennenzulernen. Und so fährt Paulus fort, ihn will ich besser kennenlernen. Der erste Punkt, ihn will ich besser kennenlernen. Gibt es für dich einen Rahmen in der Woche, in dem es die Möglichkeit gibt, dass du Jesus besser kennenlernen kannst? Wenn du das nicht planst und nicht organisierst, dann kann es passieren oder es kann nicht passieren. Wenn wir uns darauf einlassen, indem wir zeitlich einen Rahmen setzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit bedeutend größer, dass wir Jesus besser kennenlernen. Wir lernen Jesus kennen, indem wir die Bibel lesen, indem wir durch den Tag gehen und immer mal wieder innehalten und uns bewusst machen, dass wir mit Jesus unterwegs sind, fragen vielleicht auch, Jesus, was würdest du jetzt gerade tun? Und was ich letzte Woche erlebt habe, war einfach ganz praktisch das zu machen in meiner stillen Zeit. Wie ihr wisst, Bible-App lese ich ja, also hört die Predigt von letztem Mal, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Und ich war am Sprüche 15, Vers 1 bis 7 und wie es darum geht, Gutes zu sprechen und nicht zu lästern. Und ich habe gemerkt, ich freue mich, dass David wieder kommt und mir gegenüber sitzt und wir uns dann immer wieder auch mal so ganz informell austauschen. Und ich habe gedacht, oh, da gibt es ein paar Storys, die passiert sind im Dezember, die möchte ich dem David erzählen. Und wie ich dann gemerkt habe, oh, warum will ich das? Das geht schon in Richtung Tratsch. Es geht schon in Richtung Lästern. Und wie Gott in dieser Zeit, oder wie der Heilige Geist in dieser Zeit, wo ich Sprüche gelesen habe, gemerkt hat, hey Gernot, mach das nicht, das ist nicht in Ordnung. Deshalb meine Frage an dich, gibt es einen Rahmen, in dem Jesus zu dir sprechen kann? Wo du ihm begegnen kannst? Dieses Innehalten, zu dir kommen. Der zweite Punkt, den Paulus erwähnt, ist, ich will noch mehr die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Letztes Jahr beim Sommerfest von unserer jüngsten Tochter an der Grundschule, Primarschule Oberfeld, da waren wir so im Foyer und eine Mutter von einer Schulfreundin von Timea erzählt uns, dass sie im Krankenhaus war und das ganz schwierig war und dass sie sich eigentlich früher entlassen hat, als sie eigentlich sollte, weil ihre Kinder zu Hause alleine sind. Sie hat einen Bandscheibenvorfall gehabt und wie sie immer noch Schmerzen hat. Und ich habe gesagt, du, darf ich für dich beten? Und sie so, ja. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, ich gehe nach Hause und bete dann für sie. Und gesagt, okay, macht es dir was aus, wenn ich die Hand auflege? Nein, ist okay. Um uns herum Leute Kaffee trinken, Kuchen essen, reden. Und dann habe ich einfach kurz für sie an der Stelle gebetet. Und ich erzähle es jetzt nicht, weil ich jetzt sagen würde, danach war dann ihr Rücken heil, weil das war nicht so. Aber in dem Augenblick habe ich Gott die Möglichkeit gegeben, dass er eingreift und dass die Kraft seiner Auferstehung an dem Moment erfahrbar wird. Und wenn wir Gott diese Möglichkeiten geben, dann kann es passieren. Geben wir ihm sie nicht, weiß ich nicht, wie es passieren soll. Und das ist jetzt keine, mit der ich groß bisher über den Glauben oder so gesprochen habe. Aber die Frage ist, lauern wir auch ein Stück weit auf die Möglichkeiten, dass die Auferstehungskraft Jesu erfahrbar wird. Und ich möchte euch dazu zwei Verse aus dem Epheserbrief nochmal zeigen, worum es in dieser Auferstehungskraft geht. Epheser 1, Vers 19 und 20. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen Kraft großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt, ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Du bist ein Tempel der Totenauferweckungskraft Gottes. Und zwar nicht nur, wenn es dir gut geht, sondern zu jeder Zeit. Das ist die Kraft, die in uns lebt. Es ist nicht der Heilige Geist, der sanfte Säuseln im Wind und ja, und er spricht jetzt auch mal zu meinem Herzen, sondern es ist die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, die dann wirksam wird, wenn wir sie wirksam werden lassen, auch darüber hinaus, weil Gott unabhängig von uns ist, aber vielmehr noch dort, wo wir sie wirklich zum Einsatz bringen. Und wisst ihr, das, was ich euch letzten Sonntag über mich erzählt habe, wie Gott mich nach Monaten der Depression, über Nacht von Depression geheilt hat. Ich weiß, das war, dass der Geist Gottes in mein Leben kam und diese Depression weggenommen hat. Das ist es, was passieren kann, wenn wir die Kraft der Auferstehung erfahren. Und ich möchte noch mehr davon erleben. Ich möchte noch, bin hungrig danach. Für mich ist das, gehört es ganz normal mit zum Christsein, dass wir dem Raum geben. Unser nächster Gebets- und Segnungsgottesdienst findet am 25. Februar statt. Also wir werden hier dann wieder die Stationen haben, wir werden sicherlich eine Heilungsstation und eine Segnungsstation haben. Und ich erwarte das, ich wünsche mir das, also erwarten jetzt, demütig erwarten, dass Gott kommt und uns wirklich berührt und eingreift und wir das erleben dürfen. So wie Jesus sagt, alles andere kannst du vergessen. Ihn will ich kennenlernen. Ihn will ich kennenlernen. Die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Und als drittes, seine Leiden möchte ich teilen. Um Christus allein geht es mir. Seine Leiden möchte ich teilen. Was für ein gewaltiger Ausspruch, den ich überhaupt nicht gut finde. Ich finde es schlimm. Und ich finde es schade, dass wenn man über Philipper 3, Vers 9 und 10 predigt, dass man auch darüber predigen muss. Nein, es ist nichts, was irgendwie attraktiv wäre. Ja, jetzt soll ich auch noch hier, jetzt geht es gerade darum, dass wir durch den Geist Gottes eine Kraft erleben dürfen, die so gut und gewaltig positiv ist. Und jetzt soll ich auch noch mich mit den Leiden Jesu auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein gesundes Maß und einen gesunden Weg finden, was diese Verse uns sagen und uns sagen wollen. Es gehört dazu, diesen Segen zu erleben, Wunder, Kraftwirkungen Gottes, und doch gibt es das nicht umsonst. Sondern, weil wir in einer gefallenen Welt leben, gibt es auch immer mal wieder einen Lebensweg, der unten durchgeht. Der gezeichnet ist von Leid, von Schmerz, von Herausforderungen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich zurückschaue in meinem Leben, dann sind es oft die Lebenskrisen, die mich näher zum Glauben, zu Gott, zu Jesus gebracht haben. Und es war ja sowieso die größte Krise meines Lebens, die mich hat Christ werden lassen. Das außerdem. 10 Sekunden, überleg dir kurz, was hat dich am meisten geprägt? Was hat dich am nächsten zu Jesus gebracht? Wo hast du Jesu Versorgung am meisten erlebt? Ich würde vermuten, dass es oft die Krise war, und doch tun wir uns so schwer mit Krisen. Nein, ich will nicht leiden, nein, ich will nicht weinen, es tut weh, das möchte ich nicht. Und doch bringen gerade die Zeiten oftmals das Beste in uns raus. Und Christian, jetzt kommt das Oktoberloch. Weil ich eine richtig große Krise im September 2014 hatte, Anfang September 2014, als ich feststellen musste, dass ich ab Oktober 2014 keinen einzigen Auftrag mehr hatte. Ich habe es irgendwie verpennt, verschwitzt, mich da um Aufträge zu kümmern. Und es hat mich in eine richtige Krise, in eine Unsicherheit gestürzt. Und das war schon eine richtige Krise. Das hat mich wirklich aus der Bahn geworfen. Es hat mich auch gelähmt. Und ich bin da auch nicht alleine rausgekommen. Ich habe mir dann einen Seelsorger gesucht, habe mich beraten lassen. Meine Frau hat viel für mich gebetet in der Zeit. Ein Nachbar, der auch gläubig war, hat sich immer wieder Zeit für mich genommen. Den konnte ich immer anrufen. Selbst wenn man beim Kunde war, ist er rangegangen. Und hat mir geholfen, wieder eine Perspektive zu bekommen für die Treue und für die Versorgung Gottes. Und hat mir geholfen, auch auf die vorangegangenen Krisen zu schauen und mir zu helfen. Wie hat Gott dich aus den bisherigen Krisen herausgeführt? Was ist passiert? Das Schöne an der Krise ist, diese Krise hat zur Entscheidung geführt, dass wir in Rostock wieder in eine Gemeinde gehen, dass wir jeden Sonntag dorthin gehen. Und dass wir uns wieder verbindlich einer Gemeinde anschließen, was wir die Jahre davor nicht gemacht haben. Und ich erinnere mich noch ganz genau. Ich war in Hamburg auf einer Fortbildung, Donnerstag, Freitag, Samstag, 6. bis 8. November. Und am 9. November sind wir 2014 zum ersten Mal wieder in den Gottesdienst gegangen, in der Landeskirche in Rostock-Teutenwinkel. Wir waren da und es war wirklich gut und es war richtig und es war noch nicht alles rosig. Und nach dem Gottesdienst kommt ein Bekannter, damals Bekannter, heute Freund, ein Bekannter auf mich zu, der in einem Lohnunternehmen für landwirtschaftliche Dienstleistungen der Betriebsleiter war und den ich 3-4 Jahre vorher mal im Coaching begleitet hatte. Und der hat gesagt, Mensch Gernot, das ist ja super, dass ich dich heute im Gottesdienst sehe. Du, wir haben dieses Jahr so schlechtes Feedback von unseren Kunden bekommen. Unsere Fahrer, die machen so viel kaputt und so viel falsch und sind so unfreundlich. Kannst du mal kommen und da was machen? Steht in der tiefsten Krise, Gott so zu erleben, wie eine Tür sich auftut, die ich A, nicht gesehen hatte, B, niemals hätte F öffnen können und C, gar nicht wusste, dass sie existiert. Und aus diesem Auftrag wurde für die Jahre 14-15 und für den Winter 15-16 wurden mein größter Umsatz in den Monaten Dezember bis Februar, wo ich bisher immer eher wenig hatte. Und das ist jetzt kein Automatismus. Das ist falsch zu denken, ich mache das und Gott macht das. Aber in meiner Krise, in meinem Fall, in meinem, wo ich mit Tränen und wirklich Leid und Schmerz durch diese Zeit durchgehen musste, hat Gott mir am Schluss die Hand gereicht und gesagt, hey, verlass dich mehr auf mich. Ich kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Und das Prinzip dahinter ist nicht, tu A, Gott tut B. Also wenn du das machst, wird Gott automatisch das machen. Sondern das Prinzip dahinter ist, dass selbst im größten Leid, in der größten Herausforderung, hat Gott Wege, die wir nicht kennen. Und wir können uns an ihn hängen, im Vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Selbst im größten Leid. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir wirklich diese Tiefe und den Segen dieses Bibelabschnitts mitnehmen wollen, dass wir nicht nur uns nach der Kraft der Auferstehung ausstrecken, sondern dass wir wirklich auch bereit sind, die schwierigen Zeiten zu bejahen, weil wir einen Gott an unserer Seite haben, der uns mehr als hindurchtragen möchte, der uns nicht nur gerade so durchschleppen will, sondern diese Zeiten verwenden möchte, um sie uns zum Segen werden zu lassen. Wie dieser Segen aussieht, kann ich dir nicht sagen. Aber mein Gott ist treu und er will dich segnen, auch durch schwierige Zeiten. Paulus schreibt dazu in Römer 5, Vers 3 bis 5. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Es geht in dem Bibelabschnitt nicht nur um die Leiden, die wir aufgrund unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Es geht um Leiden allgemein. Weil Paulus zeigt uns hier auf, was Leiden mit uns machen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. So viel steht und fällt mit unserem Gottesbild. Habe ich ein Bild von Gott als dem Vater, der es gut mit mir meint, dann kann ich das Leid bejahen und weiß, dass er mich durchträgt. Ende offen, aber gut. Tue ich das nicht, dann geht mir doch viel auch vom Segen verloren. Du darfst vertrauen, dass Gott es in allem gut mit dir meint. Und ich weiß, wenn ich das sage, seit dem Sommer letzten Jahres sind solche Aussagen nicht mehr ganz so einfach. Und trotzdem muss ich für mich in meinem Glauben festhalten, doch, Gott ist gut, auch wenn ich ihn nicht in allem verstehe. Und dann haut Paulus nochmal so einen Spruch daraus am Schluss von dem Vers 10. Mein Leben will ich ganz für Gott aufgeben. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich den David Onimus gefragt, David, ich möchte mal wieder ein Buch zur Evangelisation lesen. Welches Buch würdest du mir empfehlen? Das hat er mir empfohlen. David Platt, Folge Punkt mir Punkt nach Punkt. Folge mir nach. Ich möchte sehr empfehlen, Untertitel, du wirst dich niemals langweilen, aber es wird dich etwas kosten. So ist es. Und als ich das Buch angefangen habe zu lesen, habe ich gemerkt, oh Mann, hey, du bist doch schon echt wieder so kompromissbereit geworden und nicht mehr so klar, eindeutig. Es gibt so viele Bereiche, das Gespräch nicht mit dem Nachbarn zu suchen, wo es sich vielleicht anbietet oder nicht immer mit einem offenen Geist durch den Alltag zu gehen, um Jesus mit hineinzunehmen in die Fragen, die da auftauchen. Wie schnell passiert es, dass wir doch Kompromisse machen? Kompromisse in den Finanzen, was wir im Fernsehen anschauen oder im Internet, wie wir mit unserer Zeit umgehen, in unseren Beziehungen. Ich glaube, was so womit das Schwierigste ist, wenn wir gläubig sind und auch ganz bewusst mit Jesus unser Glaubensleben bestreiten, ihn aber doch irgendwie nur so als Sahnehäubchen dazugefügt haben. So, ja, jetzt bin ich auch noch Christ und darf den Segen Gottes erwarten. Anstatt, wie Paulus sagt, alles aufzugeben für ihn. Und das ist ja was, das wird nicht sehr oft hier im Westen gepredigt, würde ich sagen. Oder das hat für uns natürlich auch einen anderen Stellenwert als jetzt vielleicht in Ländern und Kulturen, wo auch der materielle Segen nicht so groß ist. Und doch gibt es für uns auch Schritte, wo wir herausgefordert sind, einfach Dinge, die für uns so normal sind, zu hinterfragen und zu überprüfen, ob wir da wirklich das tun, was Jesus von uns verlangt. Kompromisslos ihm nachzufolgen, bereit zu sein, Dinge, die uns kostbar und teuer sind, aufzugeben. Mich hat das Buch wieder sehr sensibilisiert, mehr mit Jesus zu rechnen, in Entscheidungen mehr einzubinden, einfach wach zu sein im Geist, mal am Tag auch kurz zu beten und zu fragen, Jesus, was würdest du jetzt machen oder was ist dir jetzt wichtig? Und das ist etwas, was auch, wo wir auch nie fertig sind, immer wieder zu sagen, Jesus, ich stelle dich an erste Stelle. Das ist auch nie etwas, wo man hinkommt und dann ist es das, sondern wo man immer wieder die Entscheidung trifft, Jesus, du bist bei mir Priorität Nummer eins. Und das Buch hat wieder geholfen, das wieder mehr zu machen. Ich bin da nicht fertig, ich bin da auch nicht da perfekt, aber es hat mich wieder ein bisschen wachgerüttelt. Was machst du, um wachgerüttelt zu werden? Um dran zu sein an dem, was Gott sagt, wo er dich herausfordert. Und ich denke, so ist die Predigt jetzt, wenn ich so mir überlege, was ich jetzt gerade gesagt habe, doch so ein bisschen so eine Jahresauftaktpredigt geworden, die ans Grundsätzliche geht in unserem Glauben, die ganz grundsätzlich Dinge fragt, hinterfragt, in Frage stellt, die uns herausfordert. Und das vor uns liegende Jahr, das ist ja jetzt noch ein unverbrauchtes, unbeschriebenes Jahr. Alle Möglichkeiten sind noch offen. Was könnte passieren, wenn du ein wenig von dem, was Paulus genannt hat, in diesem Jahr zur Priorität machst? Nur ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen. Was könnte passieren, wenn du dein Glaubensleben so organisierst, dass du Jesus mehr kennenlernen kannst, durch Zeiten, die du dir bewusst nimmst, durch die Bibel, die du wieder bewusster liest. Wenn die Kraft seiner Auferstehung mehr Raum bekommt in meinem Tagesablauf, in meinem Umgang mit schwierigen Situationen, dass ich zuerst bete und nicht zuerst frage, oh, was mache ich jetzt, dem Raum zu geben. Was könnte passieren, wenn wir unsere Leiden, unsere Schmerzen, die Schwierigkeiten nicht nur bekämpfen, sondern fragen, Gott, was möchtest du mir dadurch zeigen, beibringen? Was soll ich daraus lernen aus dem Schwierigen, durch das ich gerade gehe? Was könnte passieren, wenn du dein Leben wieder mehr zur Verfügung, Jesus mehr zur Verfügung stellst? Bewusst Kompromisse außen vor zu lassen, bewusst Dinge in Ordnung zu bringen, bewusst wieder geradliniger zu leben. Wir sind miteinander unterwegs. Ich bin da nicht der, der das alles kann und macht. Aber ein bisschen besser zu sein, ein bisschen mehr zu geben, ein bisschen mehr mich drauf einzulassen, ein bisschen mehr mich herausfordern zu lassen, macht den Unterschied. Was könnte in deinem Leben passieren, wenn Gott hier mehr hineinsprechen darf? Was könnte in der Gemeinde passieren, wenn sich bei allen so ein bisschen das in die Richtung, wie Paulus es uns hier beschreibt, verändert? Was könnte passieren? Es geht allein um Jesus. Ihn zu kennen. Die Kraft seiner Auferstehung. Gemeinschaft seiner Leiden. Und mich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Das wünsche ich mir für mich und dafür bete ich und ich wünsche mir das für dich, dass du da wieder ein bisschen mehr gräbst in deinem eigenen Leben, ein bisschen tiefer gehst, ein bisschen genauer hinschaust und gute Entscheidungen triffst, die dir helfen, weiterzukommen, die gut für dich sind, die gut für uns sind. Das ist das, was ich heute Morgen euch mir mit auf den Weg geben wollte.